Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich war schon längere Zeit nicht mehr bei euch, aber ich bin gerne bei euch und tut einfach gut, so das Zusammensein zu genießen, zu erleben, gemeinsam Loblieder zu singen, einander zu sehen, zu grüßen, zu fragen, wie geht's, wie hast und was hast du mit Gott erlebt. Das ist einfach genial, was sich der Herr ausgedacht hat, so das Geschenk der Gemeinschaft. Ja, was macht denn dieses alte Buch so wertvoll? Ich weiß nicht, wer es von euch schon heute Morgen aufgeschlagen hat, aber dieses Buch begleitet mich schon seit 47 Jahren. Das ist so meine erste Bibel, die ich mir gekauft habe. Da bin ich damals 1977 frisch zum Glauben gekommen und mein Lebensstil war vorher ein anderer. Und ich weiß noch, irgendwie sagte mir jemand, hab und du brauchst eine Bibel. Okay, bin ich in den Buchladen reingegangen und da war keiner da. Und ich habe geguckt, okay, wo sind die Bibeln? Ah, Luther ist ganz gut. Habe dann das Ding in meiner Hand gehabt und dann gucke ich links und gucke rechts. Keiner da. Da dachte ich, wow, toll, ich nehme es einfach mit. Früher nannte ich das Organisieren. Sagt man heute noch im Volksmund, ne? Aber auf einmal habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Und habe ich gerufen, ist da jemand? Ja, da kam so eine Dame raus aus dem Buchlager und sagt, was wollen Sie denn? Sag ich, ja, wissen Sie was, ich wollte gerade die Bibel klauen. Aber mein Leben gehört jetzt Jesus und ich möchte anders leben. Und ich finde, das ist so ein Geschenk, was Gott aus unserem Leben machen kann. Dass wir in diesem Buch, aber auch in der Gemeinschaft, in dem täglichen Leben mit Jesus, dass das Wesen Gottes, dass wir das erfahren können. Und seit 47 Jahren gucke ich dieses Buch an, die Bibel, und lese darin. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gelesen habe und die Geschichten, man kennt sie nicht auswendig, aber einige davon. Dann durfte ich auch Theologie studieren. Hey, super, dass du das machst, wird eine wertvolle Zeit. Vielleicht sogar die schönste deines Lebens, weil du dich vertiefen kannst im Wort Gottes. Und das fasziniert mich immer wieder, auch wenn man so diese Jesus-Geschichten liest. Ne? Meine, viele kennt man ja in- und auswendig schon, manche von Kinderbeinen an. Aber wie Jesus mit den Menschen oder wie überhaupt der himmlische Vater mit uns Menschen umgegangen ist, damals wie auch heute, das fasziniert mich. Und da können wir etwas lernen. Ja, gewiss machen wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungen mit unserem Herrn Jesus Christus. Kommt darauf an, wie wir sie auch leben. Aber im Grunde genommen haben wir doch in Jesus unsere Liebe des Lebens entdeckt. Ja, das darf man auch als Verheirateter sagen. Die erste Frau, der Mann ist schon eine große Liebe, keine Frage. Aber die erste Liebe ist Jesus, was er für uns am Kreuz auf Golgatha gemacht hat. Und dass wir auch da in dieser Art und Weise einander begegnen können. Und davon handelt heute Morgen unser Predigtext aus dem Neuen Testament. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne noch kurz stille werden und Jesus um seinen Segen bitten. Wir neigen uns. Himmlischer Vater, vielen Dank für das Geschenk der Gemeinschaft. Wir danken dir auch für dein lebendiges Wort und wir preisen dich, Herr Jesus, dafür, dass du, der Auferstandene, der Christus, der Kyrios, unter uns bist. Du bist der Herr deiner Gemeinde. Gott ist gegenwärtig, du bist gegenwärtig und deswegen kommen wir auch gerne zu dir. Die wir hier sitzen, der hier vor ihnen steht, Herr, leite du uns durch deinen guten Heiligen Geist, nicht nur in deine ewige Wahrheiten, sondern auch ans Vaterherz, an das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Dass wir von deinem Wesen, von deiner Art und Weise, wie du mit Menschen umgegangen bist, lernen. Dass auch dadurch unser Leben in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, da wo du uns hingestellt hast, dass da bleibende Veränderungen geschehen, weil du in uns lebst. Vielen Dank dafür, lieber Herr. Amen. Wie gesagt, also mich fasziniert das enorm, wie unser Herr so mit den Menschen umgegangen ist. Und wir schauen eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Wir werden Vers für Vers einfach durchgehen und sehen, wie Gott es auch gebraucht. Also im Johannesevangelium, Kapitel 5, 1-15, fangen wir mit dem ersten Vers an. Einige Zeit später, wieder war ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Nach dem Gesetz musste damals jeder erwachsene Israelit dreimal im Jahr in Jerusalem erscheinen. Johannes erwähnt nicht genau, was für ein Fest, ist jetzt auch gerade nicht so der Hauptpunkt hier, aber auf jeden Fall herrschte dort eine super Stimmung. Da war was los, da waren tausende Leute, kamen von Jerusalem und die ganzen Pilger noch dazu. Kinder lachten in den Gassen, die spielten und man sah sich wieder und man hat sich gefreut. Denn wenn man einander begegnet, da freut man sich. Lange nicht mehr gesehen, wie geht's, was machen die Kinder, oh, sind sie groß geworden und so weiter. Wir kennen das Vokabular und man isst gemeinsam, man trinkt gemeinsam, erfreut sich und man sucht gemeinsam das Angesicht des lebendigen Gottes. Man trifft wieder Verwandte und so. Und ich glaube, auch wir feiern gerne, oder? Gibt es doch bei euch wieder Kirchenkaffee? Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee oder so? Oder was zu trinken? Auch das sind wertvolle Zeiten der Gemeinschaft. Deswegen komme ich auch hierher, dass es Kaffee gibt. Nein, das nur nebenbei. Aber ich denke, wir feiern auch gerne, sei es Geburtstag oder auch andere Dinge, Hochzeitstag oder wie immer man das auch nennt, oder Abi und so, ne? Da wird kräftig gefeiert. Und das ist gut, das tut unserer Seele einfach gut. Ja, es ist schön, voneinander zu hören. Es ist schön, mit dabei zu sein. Feiern zu erleben, keine Frage. Auf der einen Seite sehen wir hier die Fröhlichen, die gesungen haben, die sich erfreut haben. Aber es gibt auch noch eine andere Seite des Lebens, am Rande des Lebens. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt und in diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche. Spätere Handschriften fügen dazu, und sie warteten auf eine bestimmte Bewegung des Wassers, dass von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und bewegte das Wasser. Und wer danach als Erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Nur ein Steinwurf entfernt, von wo die vielen Menschen da sich gefreut haben, sich einander gefreut haben, sehen wir ein ganz, ganz anderes Bild. Keine Lebensfreude, kein Lachen, kein Jubeln. Dort am Schaftor, wo Nehemia damals den Mauerbau angefangen hat, an der nördlichen Stadtmauer lag dieser Teich, Bethesda. Haus der Barmherzigkeit oder auch Ort der Gnade, wie manche Übersetzer schreiben. Gnade bedeutet ja eine unverdiente und heilsame Zuwendung. Rings um diesen Teich gab es, wie gesagt, die 5 Säulenhallen zum Schutz der Leidenden und so. Von dort aus führten auch sehr viele Stufen in das kostbare Nass. Da gab es eine Quelle, die ab und zu mal sprudelte. Ja, und da liegen sie nun, die Kranken, die Blinden, die Lahmen, die Hoffnungslosen. Und wie schmerzhaft muss es für diese Menschen gewesen sein, draußen zu hören. Ich habe seit 10 Tagen Hörgerät. Ich höre jetzt ein bisschen besser. Ne? Meine schlecht hören kann ich nicht mehr gut, das kann ich noch besser hören. Sie hören das Lachen der Kinder, das Spielen der Kinder. Und sie sind nicht dabei. Sie sind ausgegrenzt. Am Rande der Gesellschaft. Können wir uns das mal vorstellen? Nachvollziehen? Wie schmerzhaft muss es gewesen sein, so ein Schattendasein zu leben. Nein, bei denen kam keine Freude auf, nur hoffnungslose Realität. Das Fest geht, wie jedes Jahr, an diese Lahmen und Gebrechlichen einfach vorbei. Und am Teich, wie gesagt, gab es eine Quelle. Die Kranken glaubten, wer als Erster in dieses heilende, sprudelnde Wasser erreicht, egal ob durch Quelle oder durch einen Engel. Wir wissen es nicht, aber Bingo, wer als Erstes da reingesprungen ist oder reingetragen wurde von anderen Leuten, Bingo, der hat das Große losgezogen. Er wurde geheilt. Ein Wunder. Kannst du dir diese starren Blicke vorstellen, wo die Menschen gebannt auf diese Quelle geschaut haben? Wann bewegt es sich? Wann bin ich dran? Oh, der sitzt vor mir, der da hinter mir. Wann ist meine Zeit? Diese starre Erwartung. Sehnsüchtig haben sie darauf gewartet, dass jemand kommt, dass jemand hilft und dir die Arme greift, hinträgt vielleicht. Vergeblich. Vergeblich. Dieser Ort, Bethesda, Haus, Ort, der Barmherzigkeit wurde für viele ein Ort der Unbarmherzigkeit, weil andere haben es immer besser gehabt. Aus welchen Lebensumständen bist du heute Morgen hierher gekommen? Bist du heute Morgen hergekommen in Lobpreisstimmung? Hey, hast eine tolle Woche hinter dir, jetzt machen wir tolle Anbetung, super viele Lieder, habt ihr gut gemacht, schön. Ja, dann bist du genau richtig hier. Genieße einfach die Atmosphäre, die Freude, die Lieder, das Zusammensein. sei dankbar dafür. Oder kommst du heute Morgen vielleicht von der anderen Seite? Beladen, bedrückt, entmutigt, genervt, enttäuscht, wie auch immer? Gehörst du auch zur anderen Seite, wo du denkst, oh, das Leben ist mir bei den anderen. Mir geht's los, gerade so, Rente reicht gerade, was immer auch. Oder du wartest sehnsüchtig auf, dass jemand mal kommt, dass jemand dich besucht, dass jemand mal anruft. Diese Tage habe ich jemanden besucht und der hat schon am Morgen früh zu seiner Frau gesagt, du, ob heute überhaupt einer kommt. Ja, zum Glück sind einige gekommen zum Geburtstag. Wenn das so bei dir ist heute Morgen, da kann ich nur sagen, welcome, du bist genau richtig hier. Weil unser lebendiger Herr Gott kennt deine Situation. Er sieht dich, auch wenn du meinst, andere nehmen dich nicht wahr. Er sieht dich, er nimmt dich wahr, so wie du bist, so wie du denkst. Deine Lebensumstände, er sieht. Und ihm ist das nicht egal. Er kümmert sich drum. Und dieser Bibeltext, ich glaube, da werden wir heute Morgen reich, reich gesegnet. Denn da war jemand. Da war jemand, der aus dieser großen Masse herausgetreten ist. Da war jemand, der zu diesem Teich hingegangen ist. Jesus sah ihn. Unter ihnen ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon sehr lange leidend war. Es war offensichtlich, die Klamotten, der Körper. Am Teich Bethesda gab es sehr viele leidende Menschen. Und da liegt einer seit 38 Jahren auf seiner alten, zerfetzten Matte. Was für ein Anblick. Braucht man sich vielleicht gar nicht hinzuschauen, oder? Ich bin mal mit meiner Tochter, als wir noch in Taiwan Missionare waren, auf einen Markt gegangen und da gab es sehr viele Blinde und Lahme und Kranke. Und unsere Tochter ist eigentlich eine sehr schöne Frau und damals auch ein sehr schönes Mädchen. Und dann war ein Mädel, vielleicht auch in ihrem Alter, ziemlich verformt, auf einem Brett gesessen, mit den Händen durch die Masse sich bewegt. Und ich bin mit meiner Tochter hingegangen. Und wir haben uns hingehockt und haben mit dieser Frau gesprochen. Es war mir wichtig, dass meine Tochter auch sieht, es gibt auch die andere Seite des Lebens. Und wie dankbar können wir sein, wenn es uns noch so weit gut geht. Unser Thema, Jesus sieht dich, auch wenn dich sonst keiner sieht. Und dann, es war klar, der Mann liegt schon länger auf dieser Matte. Und dann auf einmal stellt Jesus ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Ja, Menschenskinder, jeder, der im Krankenhaus will, der will doch gesund, ist, der will doch gesund sein, oder? Was für eine Frage. Jesus, bist du unsensibel? Was bist du nur für ein Mann? Willst du gesund werden? Sag mal, ist doch jeder will gesund werden, oder? Wenn ihr jedes am Anfang des Jahres so Umfragen hört, was ist die erste Frage? Was ist das Wichtigste im Leben? Gesundheit. Hauptsache gesund. Stimmt es? Bin auch dankbar, dass ich gesund sein darf in meinem Herzfehler. Aber ist es wirklich wahr? Hauptsache gesund ist das Wichtigste? Natürlich sind wir alle dankbar für Gesundheit, gar keine Frage. Und ich meine, wer schon 38 Jahre auf der Matte gelegen hat, der will doch wieder gesund werden, oder? Ist Jesus hier unsensibel? Ich denke nicht. Ich denke, Jesus will mit dieser Frage diesen Mann aus seiner Situation mal rausholen, dass er rausempfindet, dass es vielleicht einen neuen Weg für ihn geben könnte, wenn er sich Jesus Christus anvertrauen wird. Dass er einen neuen Blick bekommt aus seiner jahrelangen Hoffnungslosigkeit, immer vergeblich. Und da lag ein Schatten auf seiner Seele. Er hat es nicht geschafft. Und dann diese Frage, willst du gesund werden? Ich denke, Jesus will aus dem Munde des Mannes das hören. Ja, ich will dir vertrauen. Und je nachdem, wo du gerade herkommst, was du gerade so erlebt hast, vielleicht stellt auch Jesus Christus dir heute Morgen die Frage, willst du gesund werden? Und ich meine es nicht nur körperlich, sondern seelisch, auch geistliche Gesundheit ist wichtig. Und es ist doch so, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle tragen doch unser Paket, oder? Der Frustration, der Enttäuschung, der Bitterkeit. Ganz schnell können Wurzeln auftreten. Vor 2 Tagen, meine Frau und ich, haben Bei einer Bekannten haben wir so gebrauchte Klamotten abgeholt, so für den Charlie bei der DMG und so. Und da kamen wir so ins Gespräch. Und vor einem Jahr haben ihre Kinder etwas sehr Negatives erlebt. Und nach einem Jahr ist sie immer noch bitter über diese Person, die das ihren Kindern angetan hat. Ich weiß, es ist leicht drüber zu reden. Aber über den eigenen Schatten mal zu springen, sagen, hey, ich bring dir meine Bitterkeit. Du sagst zu mir, willst du gesund werden? Ja, dann bring bitte auch das, was dich belastet, wo du Schwierigkeiten hast, wo du vielleicht dran klebst. Ich kenne die meisten von euch nicht, vielleicht schon lange Jahre daran klebt. Jesus will dir auch da Gesundheit geben, Heilung schenken, in deinen Gedanken, in deiner Seele. Das hat doch Auswirkungen auch auf deinen Körper. Jesus will unser Ja zu ihm, zu seinem heilsamen Handeln an uns, an unserer Seele, an unseren Geist, unser Herz, unseren Körper. Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Und dann auf einmal bricht dieser Damm los bei diesem Mann. Und wir hören seine Aussichtslosigkeit, wie er mit diesen Worten, und hört mal gut zu, was sagt er? Herr, ich habe niemanden. Ist das nicht schrecklich? Ich habe niemanden, der mir hilft. Was für eine Einsamkeit. Der mir hilft, in den Teich zu kommen. Und wenn sich das Wasser bewegt, wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hin. Was für ein Elend, was für ein Jammer. Ständig versucht, ständig zu spät, immer der Verlierer, immer der Loser. Seit 38 Jahren. Ich habe keinen Menschen. Ich habe keine Verwandten, keine Freunde. Diese wenigen Worte hier aus diesem Bibelvers zeigen uns die Tiefe seiner Not, seiner Einsamkeit, das, was in seiner Seele einfach drinsteckt, die tiefe Not, und er braucht einfach Hilfe. Aber das Vergleich mit anderen, ja, immer kommt jemand anders. Ja, den anderen geht es immer besser. Kennt ihr so Gedanken, dass, darf man das als Christ sagen, ja, Herr, wenn ich so die anderen sehe, zu denen meint es gut, sie sind gesegnet, aber ich habe den Eindruck, mit mir meinst du es nicht so gut. Man traut sich das nicht zu sagen, aber denken wir manchmal nicht so, wenn wir uns mit anderen vergleichen? War es nicht der Sören Kierkegaard, der gesagt hat, wenn wir uns anfangen zu vergleichen, ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich glaube, ich habe das schon mal bei einer Predigt erwähnt. Aber der Satz steht nicht in einer Bibel, aber so wertvoll. Er ist einfach wahr. Gerade auch, wenn es einem gesundheitlich schlappig geht, und man denkt, Mensch, die anderen springen doch rum wie nichts und ich kann kaum noch was tragen. Und du denkst, ich bin ja auch jetzt noch jung oder mit 70 oder wem auch. Ne? Das Vergleichen hilft uns nicht. Im Gegenteil, es führt hinein in die Depression und vielleicht auch sogar in die Resignation. Eine ältere Christin sagte mal in einem Gespräch zu mir, Hartmut, ich denke, der Herr hat mich verlassen. Da war eine Person ganz offen und ich war erstaunt, das hätte ich nicht von ihr erwartet. Aber sie hat das Vertrauen und hat einfach ausgesprochen und da konnte man einfach helfen. Sie kennt das Wort Gottes, sie hat jahrelang mit Jesus gelebt, weil es irgendwas passiert in ihrem Leben und sie fühlte diese Einsamkeit. Oder auch der Psalmschreiber in Psalm 10 schreibt, Herr, warum bist du so fern? So bist du weit weg. Warum verbirgst du dich? Wenn wir dich am nötigsten brauchen, kennen wir solche Gedanken? Wisst ihr was? Es ist nicht schlimm, solche Gedanken zu haben. Du darfst so denken. Jesus weiß es eh schon, was du denkst. Bevor wir ein Wort ausgesprochen haben, weiß es der Herr. Und er schiebt uns deswegen nicht ab, lässt uns deswegen nicht fallen oder so. Und hier sehe ich einfach auch diese wohlwollende Wesenstat unseres Herrn. Und Gott will uns auf etwas aufmerksam machen. Hier kann jeder von uns, du und ich, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir Jesus kennen, wir können hier eine Quelle des Segens sein. Eine Quelle des Segens, um unser Familienzusammenhalt zu veredeln, die Gemeinschaft in der Gemeinde zu veredeln, zu verschönern, weil wir in einer Wesensart Gottes mit anderen umgehen. Und hier können wir so viel lernen von unserem Herrn, wie er das gemacht hat. Jemand sagte mal zu mir letztens auch, hat man mich besucht? Keiner. Und ja, kann ich verstehen. Aber was jetzt? Kann das sein, dass vielleicht Gott dich gerade herausfordert, dass du selbst aktiv bist? Du bist doch jetzt auch Rentner. Du hast doch jetzt auch Zeit. Nimm dein Telefon, nimm dein Auto, nimm dein E-Bike und besuch mal die Leute. Komm mal raus aus deinem Schneckenhaus und ergreif die Initiative. Wenn der Geist Gottes treibt, da soll man mal unterwegs sein. Und nicht immer darauf warten, dass andere kommen und uns bedienen oder so. Und jetzt kommt der Hammer. Da spricht Jesus, der Schöpfer des Universums, der das Sichtbare und das Unsichtbare gemacht hat. Er spricht zu diesem Mann folgende Worte: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick, in einem Nu, war der Mann gesund. Und er nahm seine Matte und ging. Dummerweise, das war an einem Sabbat, ein Schabbat. Gewaltig dieses Heilungswunder. Normalerweise, ich war auch eine Zeit lang mal längere krank, und da bauen ja die Muskeln ab. Normalerweise dauert das relativ lange, um wieder Muskeln aufzubauen. Hier durch das Wort des Herrn wurde der Mann sofort gesund. Das ist unser Christus, unser Herr, der Kyrios, der Herr aller Herren. Auf den wir warten, der eines Tages wiederkommt, um uns heimzuholen. Der Himmel und Erde gemacht hat. Und was immer dein Problem heute Morgen auch sein mag, glaubst du, dass der Himmel und Erde aus dem Nichts geschaffen hat, dass er in der Lage ist, dir auch zu helfen? Natürlich ist er in der Lage. Und er sehnt sich danach. Aber er braucht auch deine Hand. Deine Hand ist ausgestreckt. Er braucht deine Hand, sagt, ja Herr, hilf mir, hilf mir. Und dann auf einmal, dieser Mann konnte sofort gehen, ist doch stark, ne? Mit 38 Jahren springt er auf, holt seine Matte zusammen, klemmt unter den Arm und geht los. Jo. Eine sofortige, vollständige Heilung. Der Geheilte wusste, es war Schabbat, doch er tat das, was Jesus ihm gesagt hat. Er nahm die Matte. Und nun schauen wir uns mal an, wie seine Mitmenschen reagiert haben. Einige jedenfalls davon. Statt Freude, Anklage. Hier haben wir einen Mann, der lebte 38 Jahre ausgegrenzt von der Gesellschaft. Ausgeschlossen vom religiösen Leben, voller Sehnsucht, ging er natürlich jetzt in den Tempel, um sich dort den Priestern zu zeigen, am Gottesdienst endlich mal teilzunehmen und Gott für seine Gnade und für das Heilungswunder, für seine Barmherzigkeit zu danken. Doch am Schabbat, da trägt man keine Matte. Und so kommt der geheilte Mann mit seiner Matte unterm Arm gar nicht weit auf den Straßen in Jerusalems. Da trifft er die führenden Elite, die Oberfrommen dort, und die stellten ihn gleich als Übertreter des Gesetzes dar. Heute ist Schabbat. Es ist dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. War der Mann bekannt? Ich weiß es nicht. Warum fragen sie nicht, hey, sag mal, warum trägst du deine Matte? Können Sie nicht mal von dieser Seite einem Menschen begegnen? Nein, Sie kommen gleich mit dem Gesetz. Heute ist Schabbat, das darfst du nicht, Punkt. Anstatt ein bisschen barmherzig zu sein, die Hintergründe einer Person zu verstehen durch Fragenstellung. Nee, gar nicht. Weil ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert hätten. Aber er sagt ja, der dich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Jo, auch der Geheilte wusste nicht, dass es Jesus war. Und dann fragten sie ihn, ja, wer ist denn dieser Mann? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Schade, schade, dass die Leute damals ihm nur, weil er ein Gebot übertreten hat, gleich quasi verurteilt haben. Die gesegnete Heilung, diese gewaltige Heilung, haben sie gar nicht wahrgenommen. Vielleicht wussten sie es nicht, kann durchaus sein, aber ich finde das enorm, dieser negative Umgang mit Leuten. Hier haben wir ein Paradebeispiel. Anstatt erstmal zu fragen, warum lebst du so, warum denkst du so, warum redest du so mit mir? Ne? Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in einer Firma mal einen Mitarbeiter gehabt, der ständig mir die alte Leier vorgehalten hat. Ne? Und irgendwann konnte ich sie nicht mehr hören. Dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ich so meinen Daumen rechne, 20 Mal hast du mir schon deine Geschichte erzählt, wie du schlecht vom Chef behandelt wurdest. Stimmt, das war verkehrt. Aber was soll ich jetzt damit machen? Erklär mir mal, wie soll ich dir helfen? Soll ich dir nur mein Ohr leiten, damit du mir immer wieder das irgendwie vortragen kannst? Hilft es dir? Ich meine nicht. Also wie kann ich dir helfen? auch hier wieder einen ganz anderen Ansatz, miteinander umzugehen. Ja, und dann kommt jetzt was sehr Besonderes, was sehr, sehr Schönes. Ein wichtiger seelsorgerlicher Rat. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist gesund geworden, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Liebe Geschwister, das war keine zufällige Begegnung, dass da sich die Typen Jesus und der ehemalige sich getroffen haben. Nein, Jesus ist auf ihn zugegangen, bewusst die Begegnung gesucht, weil er wollte ihnen etwas mitteilen, neben der Heilung etwas, was viel wichtiger ist. Und auf diesen seelsorgerlichen Rat, bitte beherzigen wir diesen seelsorgerlichen Rat. Das schwere Leben des Leidens hat Jesus denen abgenommen. Aber ich denke, auch für uns ist dieser Rat, sündige nicht mehr, ganz wichtig. Übrigens, das ist ein Imperativ, ein Aufruf, eine Aufforderung. Halt, stopp, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Damit will Jesus nicht sagen, sorry, du hast gesündigt, deswegen bist du krank. Nein, es gibt viele Stellen, Johannes 9, wo das deutlich wird, dass dem nicht so ist. Hier geht es um etwas viel, viel Tieferes. Jesus will den Mann nicht nur von seinem körperlichen Leiden befreien. Er will, dass dieser Mann aus dieser Gottesentfernung wieder näher zu Gott kommt. Er will auch seine Seele heilen, auch seine Gedanken. Und dann, denke ich, erlebt dieser Mann das wahre Bethesda, barmherzig. Die Barmherzigkeit Gottes erfahren, darf er nun barmherzig mit anderen Menschen umgehen. Das finde ich gewaltig. In seinem Lebenshaus darf er dann auch Barmherzigkeit Gottes, unverdiente Barmherzigkeit und Gnade erleben und die Gottes Zuwendung. Und das finde ich so enorm. Ja, und dann ging der Geheilte zu den führenden Leuten zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Ein klares Bekenntnis, das hat mich echt ermutigt. Er hat sich klar zu Jesus bekannt, er hätte auch den Mund halten können, hat er nicht gemacht. Und ich glaube, das brauchen wir auch in unserer Zeit, wo so vieles quer läuft, wo sich Menschen mehr und mehr nicht mehr nach dem Wort Gottes richten, sondern nach den eigenen Gedanken, nach den eigenen Lebensgefühlen. Wir kennen den Katalog, das brauche ich nicht zu erzählen, was gerade, auch wenn wir die Olympiade, habt ihr da mal reingeguckt, was da alles abgelaufen ist? Das ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, die sich immer weniger an den Maßstäben des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns Menschen geschaffen hat, sich nicht mehr an seinen Maßstäben orientiert. Da geht es den Bach runter und das merken wir immer mehr. Aber was ist denn das Entscheidende am Bach Bethesda? Die Heilung? Hauptsache gesund? Ich denke nicht. Denn von Jesus gesehen zu werden, das ist wichtig, dass du das weißt. Ich werde von Jesus gesehen, egal wo du bist. Das soll dir keine Angst machen, kein Big Brother watching you, sondern einfach diese Tatsache, diese ewige Wirklichkeit, Gott ist gegenwärtig, wie wir es oft gesungen haben. Wir werden von Jesus gesehen und wahrgenommen und wertgeschätzt. Er hat uns lieb, so wie wir sind. Und dass wir seinen Worten auch vertrauen, das, was geschrieben steht, dann dürfen wir erleben, wie wunderbar er wirkt. Und wir dürfen gesund werden, so Gott will körperlich, so Gott will auch seelisch. Und bist ganz bestimmt geistlich, gar keine Frage. Weil Gott sehnt sich danach, dass seine Geschöpfe, seine Kinder, die durch den Glauben an Jesus Christus seine Kinder geworden sind, geistlich frisch auch leben. Und natürlich, dass wir immer wieder diesen seelsorgerlichen Rat Jesu beherzigen. Auch wenn du vielleicht wie ich schon 47 Jahre Jesus nachfolgst, ist es gut zu hören, Hartmut, du hast gerade Vergebung empfangen. Denke nicht mehr so. Sündige diesbezüglich nicht mehr. Du und ich, wir haben die Wahl. Was machst du heute Morgen mit diesem Bibeltext? Sagst du, oh, schön, dass Hartmut wieder da war und so. Freut mich auch. Bin gerne bei euch. Wie gesagt, seit vielen Jahren komme ich zu euch. Aber was nimmst du persönlich mit? Wo hat Gottes Geist dich bewegt, wo du sagst, Mensch, da klemmt's. Bitte such das Gespräch mit Jesus, mit einer Person deines Vertrauens und bete. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern, uns daran erinnern, was es Jesus am Kreuz auf Golgatha gekostet hat, sein Leben für dich und für mich zu geben, befreit von aller Schuld, von aller Sünde, von aller Scham, da können wir nur sagen, danke Jesus für das, was du für mich, für uns vollbracht hast. Wir neigen uns kurz zum Gebet. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein lebendiges Wort. Und ich danke dir auch für das Vorrecht, das weiterzugeben, Herr. Und wir alle, auch ich eingeschlossen, brauche es immer wieder. Das Reden und das Wirken deines Geistes in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort als Richtschnur gegeben hast, als Handbuch für unser Leben, damit unser Leben für uns selbst, aber auch im Miteinander gelingt. Dass du Freude an uns hast und dass auch andere Menschen sich freuen, mit uns zusammen zu sein. Weil dein Wesen in uns sichtbar und spürbar und erlebbar wird. Und das geschieht nur durch deine Gnade. Und dafür danken wir dir von Herzen, lieber Herr. Amen.